Es ist das Königsrecht des Deutschen Bundestages, als Volksvertretung den jährlichen Staatshaushalt festzulegen und damit die Finanzmittel für die Regierung bereitzustellen. Oder eben auch nicht. Tut er es nicht, zerbricht eine Regierung in der Regel, genauso wie mit der Ampelregierung geschehen. Deshalb wurde der Haushalt 2025 auch erst in der letzten Woche verabschiedet. In dieser Woche nun folgt Teil 2 der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2026. Und der Streit ums Geld geht somit nahtlos weiter. Denn obwohl der Staatsausgabenkuchen erneut Rekordniveau erreichen wird, sind die unterschiedlichen Interessenvertreter in der Gesellschaft wieder nicht zufrieden mit dem Stück, das sie abbekommen sollen. Und so zeigt sich wieder eins. Es ist im Aufschwung schon schwer, gerecht zu verteilen. Dann ist es in der Krise noch ungleich schwerer. Und damit begrüße ich Sie bei und unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio Matthias Mittelberg von der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zuständig für Haushalt und Finanzen. Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Dietmar Bartsch, den haushaltspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Mittelberg, wenn man so viel Geld im Portemonnaie hat wie nie zuvor und es trotzdem nicht reicht, die Kosten so ganz zu decken, lebt man dann über seine Verhältnisse oder mal ganz salopp gesagt, dann kann man mit Geld nicht so richtig umgehen?
Wir leben über unsere Verhältnisse, das würde ich im Moment so ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist auch fast unbestreitbar, weil wir im Moment im 25er Haushalt etwa ein Viertel und jetzt schon 29%, also demnächst fast ein Drittel, all dessen, was wir verausgaben, nur über neue Kredite finanzieren. Das kann man sich für eine gewisse Zeit lang leisten, aber dann müssen wir irgendwann wieder so ein bisschen auf den Pfad der Tugend zurück. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir wenigstens einigermaßen mit dem auskommen, das wir haben. Und deswegen müssen wir jetzt auf zwei Dinge wirklich achten. Die Mittel, die wir jetzt zusätzlich über das Sondervermögen und über die Ausnahme bei der Verteidigung, die wir jetzt zusätzlich einsetzen, die müssen wir sehr zielgenau wirklich investieren, damit sie auch später wieder Ertrag bringen, sprich Wachstum. Und das andere ist, wir müssen jetzt die Zeit, die wir uns auch durchaus, ich sag das mal so ehrlich, gekauft oder erkauft haben durch die Mobilisierung der Kredite, die müssen wir jetzt nutzen für die Strukturreformen, die dringend nötig sind.
Aber wo das Geld nicht reicht, ist ja vor allen Dingen auch im Stammhaushalt, trotz der Sondervermögen.
Ja, aber das ist, ich sag mal, auch eine Frage, wie wir die Mittel aufteilen. Wir haben im Moment auch noch gewisse Klärungen, etwa was den Verkehrsetat angeht. Aber wir sind uns, was die Zielrichtung angeht, einig. Und da werden wir uns, was die offenen Fragen angeht, unter den beiden Koalitionspartnern auch noch verständigen.
Mhm. Herr Bartsch, wenn wir uns die Zahlen mal genauer angucken für 26, dann haben wir 520 Milliarden Euro Ausgaben des Finanzministers, 174 Milliarden neue Schulden, 90 Milliarden davon über Kredite, 84,4 aus dem sogenannten Sondervermögen. Da muss man doch grundsätzlich mal fragen, ein Einnahmeproblem haben wir doch eigentlich nicht, oder?
Wir haben Einnahme- und ein Ausgabeproblem. Sie haben die Zahlen gesagt, die Zahlen sind erschreckend. Das sind Größenordnungen, die ja auch in den nächsten Jahren, wenn man sich die mittelfristige Finanzplanung anschaut, sich nicht ändern werden. Und ich finde, dass das eine falsche Weichenstellung ist. Vor allen Dingen, wenn ich es damit vergleiche, was vor den Wahlen gesagt worden ist. Ich erinnere an die Worte des Bundeskanzlers, heute damals Oppositionsführer. Wir werden keine neuen Schulden aufnehmen. Das ist das Gegenteil der Fall. Und Sondervermögen, sagen Sie, das sind auch nur Schulden. Das ist nichts anderes. Herr Mittelberg hat recht. Wir werden immer mehr für die Zinslast ausgeben müssen. Und ich glaube, dass die strukturellen Fragen überhaupt aus meiner Sicht oder insgesamt viel zu wenig, ich will es vorsichtig sagen, behandelt werden. Das ist der eigentliche Punkt. Jetzt zu sagen, wir nehmen zweimal 500 Milliarden Sondervermögen auf. Wir sagen den Ländern, ihr kriegt 100 Milliarden, das hört sich viel an. Real sind das im Jahr 8,3 Milliarden. Für so ein Land wie meines, Mecklenburg-Vorpommern, sind das nicht mal 200 Millionen. Und da ist die Weichenstellung falsch. Ich will es mal anschaulich machen. Wissen Sie, 5 Leopard 2 Panzer kosten so viel. Bestellt haben wir 1000. Und das ist das, was Mecklenburg-Vorpommern kriegt, was dann noch auf die Kommunen gehen soll. Und ich sage, das ist die falsche Weichenstellung. Entweder wir investieren wirklich in die Zukunft. Ich bin auch dafür, dass wir die Bundeswehr verteidigungsfähig machen. Das ist gar nicht die Frage. Aber alles zusammen, was jetzt passiert, das ist eine Herangehensweise, die nicht geht. Und deswegen muss man über Einnahmen und Ausgaben reden.
Mhm. Über die einzelnen Etats, dazu kommen wir gleich noch. Herr Mittelbeck, wenn wir ein bisschen grundsätzlicher uns die Sache angucken, täuscht der Eindruck oder geht die Debatte zwischen Regierung und Opposition, aber auch innerhalb der Regierung, vor allen Dingen letztendlich um das Sozialstaatsversprechen?
Nein, das glaube ich nicht. Das Sozialstaatsversprechen, das steht. Und ich will mal eine Bemerkung noch vorwegschalten, weil Herr Bartsch die Leopardpanzer angesprochen hat. Ich würde am liebsten gar keine Leopardpanzer kaufen müssen, um das mal klar zu sagen. Von mir aus können wir auf die Leopardpanzer verzichten und wir können auch auf die F-35 verzichten. Und wir können eventuell auch noch auf mehr verzichten. Dann müssten wir allerdings weltpolitisch und sicherheitspolitisch eine andere Lage haben. Dann dürfte es Herrn Putin nicht geben, dann dürfte es die Bedrohung durch ihn nicht geben. Und dann könnten wir anders entscheiden. Weil die Dinge so sind, wie sie sind, müssen wir wirklich verteidigungsfähig sein. Und diese Verteidigungsfähigkeit wollen wir jetzt mit Entschiedenheit herstellen. Und das kostet eben leider auch eine Menge Geld. Wir wollen verteidigungsfähig und verteidigungsbereit sein, um uns gar nicht erst verteidigen zu müssen. Das ist der Punkt. Und der andere Punkt ist, ich will
darf ich dazu gerne, eine Bemerkung machen? Die eine Bemerkung ist folgende. Der Satz ist ja einer, der vom Kanzler und von vielen anderen immer wieder gesagt worden ist. Ich kann mich noch gut erinnern, Sie sicherlich auch, als das Sondervermögen von 100 Milliarden auf die Schiene gebracht worden ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war der Kanzler noch Olaf Scholz. Großer Beifall. Was ist eigentlich mit diesen 100 Milliarden geworden? Eins kann ich Ihnen sagen. Die Bundeswehr ist angeblich immer noch ganz schlecht ausgestattet. Angeblich ist es ja so, dass wir die Probleme weiterhin haben. Das ist nicht der Fall. Wir müssen als erstes mal definieren. Niemand hat was gegen Verteidigungsfähigkeit. Jeder weiß, wir haben eine neue Sicherheitslage. Aber das, was real dort passiert, da muss es eine Reform der Beschaffung geben. Da muss wirklich mal gedacht, was wollen wir? Die Verteidigungsminister der letzten Jahre hatten immer wieder neue Strategien. Also ich kann mich noch erinnern, das unlängst gesagt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, war mal Konsens. Jetzt da wurden wir beschimpft, als ich das in Frage gestellt habe. Heute ist das völlig normal. Die Taliban sind dort wieder zurück. Ich will jetzt gar nicht über Einzelheiten reden. Ich glaube, wir brauchen die grundsätzliche Beantwortung der Frage, wo wollen wir hin? Da wird viel über Europa zum Beispiel geredet und Beschaffung in Europa. Das ist ein Irrglaube. Ich weiß, wie das in der Munitionsbeschaffung zum Beispiel läuft. Eben überhaupt nicht europäisch. Frankreich macht seins, Deutschland macht seins. Will ich alles geil. Diese Dinge müssen vorher geklärt werden, bevor man schreit, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Geld. Denn natürlich kann man auch goldene Griffe an die Flugzeuge machen. Kann man alles machen. Aber ich glaube, dass das falsch ist. Und Sie sagen, ich hoffe, das bleibt so, das Sozialstaatsversprechen bleibt. Ich habe da große Sorge. Weil es wird ja nur noch darüber geredet, selbst aus dem Kanzleramt. Lassen wir uns
mal vielleicht kurz bei dem Thema Verteidigung bleiben. Weil ich finde, Sie markieren da auch einige Punkte durchaus zurecht. Der effiziente Einsatz der Mittel, Stichwort Beschaffung im europäischen Rahmen, ist ein Wunderpunkt.
Nicht im europäischen, auch bei uns.
Ja, aber im europäischen Kontext, dass die Europäer alle gemeinsam bestellen. Die bestellen nicht ihre unterschiedlichen Geräte und jeder entwickelt seinen eigenen Panzer, sondern wir machen es gemeinsam, wir beschaffen auch gemeinsam. Da können wir eine Menge Geld mit sparen. Also ich sag mal, das teile ich. Da ist manches Ihrer Kritik zutreffend. Aber ich will noch mal markieren, Situation vor der Wahl und nach der Wahl. Eine Geschichte hat sich doch ganz grundlegend verändert. Wir haben bis zur Wahl von Donald Trump und der Wahl in den USA gedacht, wir könnten uns fest auf die Amerikaner verlassen. Und wir seien mit den Amerikanern in jedem Fall in jeder Hinsicht belastbaren Bündnis. Und wir Deutsche würden einen Verteidigungsbeitrag leisten im Kontext der NATO. Und wir wären als Europäer möglicherweise nicht auf uns allein gestellt. So, und wir müssen erkennen, nach der Wahl von Donald Trump, nach den Veränderungen in den USA, dass wir möglicherweise als Europäer auf uns allein gestellt sind. Und deswegen war diese zusätzliche Regelung für die Bundeswehr, für das Thema Sicherheit, also die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse, die wir geschaffen haben nach der Wahl, die war deshalb notwendig. Das markiert den Unterschied zwischen vorher 100 Milliarden Sondervermögen und der Ausnahme, die wir jetzt geschaffen haben. Ich freue mich nicht darüber, sondern ich bedauere es, dass es eigentlich so weit gekommen ist. Aber ich glaube, dieser Unterschied war leider nötig.
Aber das hat man in der ersten Amtszeit von Trump ja schon absehen können,
Unterstützung. Das war Trump gewählt, der hat seine Zölle vorher angekündigt, der hat auch, was die Verteidigung betrifft. Dann frage ich mich, was ist denn eigentlich jetzt? Wir reden ja jetzt über den Haushalt 26. Dann würden wir jetzt in einer solchen Gefährdungssituation sein, dass wir täglich Angst haben müssen. Aber die Realität ist doch, dass Sie zweimal 500 Milliarden Sondervermögen schaffen. Und ich bin wirklich nie ein Freund der Schuldenbremse gewesen. Das war nie mein Punkt. Schon deshalb, weil die gibt es nur in Deutschland, also in den USA nicht, in Großbritannien nicht, in Frankreich nicht. Wir finden uns da unheimlich toll mit. Sei es drum. Ich bin auch nicht dafür, dass wir Schulden machen ohne Ende. Darum geht es gar nicht. Aber wirklich in die Infrastruktur zu investieren, das wäre dringend notwendig. In den Rechtsstaat zu finanzieren, das wäre dringend notwendig. Ja, das ist viel zu wenig. Also da ich zum Beispiel beim Rechtsstaat könnte ich jetzt also einige Bemerkungen machen, was wir mehr tun müssten. Ja, Gott sei Dank macht die Ministerin einen Pakt auch mit den Ländern, dass etwas mehr, aber wie viele Verfahren sind unerledigt? Das ist nur ein Punkt. Ich könnte über so viele Dinge reden. Lieber Herr Mittelberg, das Problem ist, dass eben nach dem 20. Februar es nicht so war, dass die Weltlage so völlig neu war. Ja, es haben sich Veränderungen
erinnern
ergeben.
Erinnern Sie sich an den Besuch von Selenskyj bei Trump?
Ich erinnere mich da gut, aber wenn dieser...
Er ist uns allen durch Mark und Bein gegangen. Ja, erinnern Sie sich an den Auftritt von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Ich glaube, das haben wir alle noch gut in Erinnerung.
Das stimmt.
Und das war für viele von uns ein Schockerlebnis. Das war nicht in der Form jedenfalls nicht so absehbar, wie einem das vielleicht jetzt erscheinen mag. Ich glaube, da muss man schon einen Unterschied machen.
Lieber Herr Mittelberg, ich sage nochmal, die Sicherheitslage hat sich zweifelsfrei verändert. Jetzt haben wir im Übrigen ja Trump und vorhin war es Putin. Aber das sei jetzt alles dahingestellt. Aber an einem Tag, und das war bis zum 20. Februar, zu sagen, keine neuen Schulden. Und eine Woche später zweimal 500 Milliarden zu sagen. Also so einen schnellen Erkenntniszuwachs hat selbst Ihr Bundeskanzler.
Aber Herr Bartsch, Sie machen sich's auch ein bisschen einfach. Ich will den Punkt ganz bewusst noch nachschieben. Die Linke sagt ja, wir unterstützen die Ukraine, wir sind auf der Seite der Ukraine, wir verurteilen den Angriff von Putin. Wenn es aber um die Frage geht, sollen wir Waffen liefern, dann sagt die Linke nein. Wir sagen, wir wollen Waffen liefern, ganz bewusst. Dann muss das aber auch bezahlt werden. Auch das ist zusätzlicher Aufwand. Und auch dieser Aufwand läuft jetzt über die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse. Also wie würden Sie es denn dann sonst bezahlen? Aber oder wollen Sie es gar nicht machen? Denn Sie wollen es ja als Linke gar nicht machen.
Lieber Herr Mittelberg, um das auch klar zu sagen, Sie kennen doch die Zahlen der Ukraine-Unterstützung. Das sind 8 Milliarden, das ist ein Teilbereich. Das 8 Milliarden, mehr ist es nicht, das ist extra eingestellt.
Die letzte Regierung ist an 3 Milliarden zerbrochen.
Das ist richtig, aber das sind nun mal nur 8 Milliarden. Und im Übrigen gibt es da durchaus einen Gegensatz zwischen Finanzminister und Verteidigungsminister, wäre auch noch ein eigenes Thema. Aber ehrlich gesagt, ich habe im Übrigen in der Ukraine in Kiew gesagt, wenn man die Raketen und Drohnen auf sich zufliegen sieht, dann ist man froh, dass es ein Patriot-Abwehrsystem gibt. Das war meine Position, bei der bleibe ich. Aber wir können doch eins feststellen, all die Jahre, wo wir geliefert haben, ich könnte jetzt noch mal Leopard 2 sagen, lasse ich aber. All die Jahre, wo wir geliefert haben, was hat das verändert? Das Leid der Menschen ist größer geworden. Wir sind uns doch einig in einer Frage.
Wenn wir nicht geliefert hätten, wäre das Leid vielleicht noch viel größer. Gucken Sie sich die Situation in Afghanistan an. Da haben wir uns zurückgezogen und die Situation ist doch nicht besser geworden. Die Situation ist viel dramatischer für die Menschen.
Sehr dramatisch und es ist ganz schlimm, dass wir diejenigen, die uns unterstützt haben, jetzt im Stich lassen. Das ist leider so. Viele werden von denen aus Pakistan sogar nach Afghanistan jetzt ausgeliefert. Finde ich ganz schlimm. Ich weiß, dass der Außenminister da engagiert ist, das zu verändern. Das macht er und trotzdem findet das einfach statt. Wir könnten jetzt alle.
Ich finde es lobenswert, dass Sie in die Ukraine gefahren sind.
Ja.
Toll wäre es, wenn Sie Ihren beiden Parteivorsitzenden mal den Tipp geben würden, dass die vielleicht auch mal in die Ukraine fahren und sich vor Ort die Situation ansehen und sich da mal ein Bild machen, unter welchen Bedingungen die Menschen da leben.
Ich würde gerne einen kleinen Schritt weitergehen.
Da hätte ich gerne noch drauf repliziert.
Ja, aber das denke ich mir. Hätten wir dann eine eigene Sendung zur Verteidigung, können wir auch noch mal wieder machen. Aber wir sind ja beim Haushalt. Ja. Herr Mittelberg, ich würde gerne noch mal in den Haushalt ein bisschen stärker reingucken. Der Einzelplan Soziales macht knapp 38% des Haushalts aus. Leistet der Staat, leistet der Steuerzahler zu wenig sozialen Ausgleich?
Nein, wir haben einen überdurchschnittlichen Zuwachs der Sozialausgaben. Den haben wir auch gar nicht nur im Bundeshaushalt, sondern wir haben den vor allen Dingen auch bei den Kommunen. Denn die leisten ja ganz gewaltige Aufgaben im Bereich Soziales. Über ganz verschiedene Gesetze haben wir die Kommunen da mittlerweile nicht nur belastet, sondern auch überlastet. Also wir haben insgesamt riesige Herausforderungen im sozialen Bereich und die werden in den nächsten Jahren noch viel größer, weil wir einfach so eine auch überalterte Gesellschaft sind. Das heißt, wir werden viel mehr steigende Ausgaben haben, auch im Bereich der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der Rentenversicherung. Und deswegen müssen wir uns alle diese sozialen Sicherungssysteme daraufhin angucken, ob wir die Mittel in diesen Versorgungssystemen wirklich zielgenau einsetzen. Also erreichen wir die, die wirklich der Unterstützung bedürfen und verteilen wir nicht hier und da auch Gelder, wo es im Zweifel gar nicht nötig ist.
Mhm. Wenn man sich das anguckt, 70% des Etats entfällt tatsächlich im Bereich Rente. Sie führen aber die Einspardebatten vor allen Dingen im Bereich des Bürgergelds. Führt das nicht so ein bisschen in die Irre? Müsste man nicht viel eher bei der Rente ansetzen?
Ich glaube, wir müssen uns alle Systeme angucken, auch die Krankenversicherung. Wir gehen in Deutschland doppelt so häufig zum Arzt wie Menschen in Schweden oder in Frankreich. Wir haben hier fast 10 Arztbesuche im Jahr. In Frankreich geht man im Schnitt 5-mal im Jahr zum Arzt. Das ist ein Thema, ich nenne es einfach mal beispielhaft. Aber das Thema Bürgergeld ist auch ein Thema. 50 Milliarden, Sie haben eben gesagt, 500 Milliarden der Gesamtetat. Das Bürgergeld macht 10% aus. Und wir haben 1,8 Millionen Menschen im Bürgergeld, nicht nur die arbeiten könnten theoretisch, sondern die sind arbeitslos gemeldet. Das heißt, die haben sich so gemeldet bei der Jobagentur, dass sie sagen, ich suche eigentlich für morgen um 8 einen Arbeitsplatz. Und es müsste doch gelingen, dass wir mehr von denen in Beschäftigung vermitteln. Wenn uns das gelänge und die Jobcenter weniger sich um Leistungsauszahlungen kümmern würden, sondern sie würden sich mehr um das Thema Vermittlung kümmern können, dann könnten wir den Etat wesentlich entlasten, weil nur 100.000 Menschen mehr, die arbeiten, statt dass sie Bürgergeld beziehen, die zahlen ja in die Sozialkassen und in die Steuerkassen ein. 100.000 mehr, die wir von einem System in die, von Bürgergeldsystem in die Beschäftigung bringen würden, könnten den Bundesetat jährlich um 2 bis 3 Milliarden je nach Lohngröße entlasten.
Herr Bartsch, die Reform des Bürgergelds.
Also erstmal stimmt das ja mit den Zahlen, was Herr Mittelberg sagt. Wenn wir mehr Menschen in Beschäftigung, in Arbeitsverträgen, möglichst in Tarifverträgen haben, wovon man leben kann, dann wäre das eine gewaltige Entlastung. Die Realität ist nur eine andere. Wir haben im letzten Monat das erste Mal über 3 Millionen Arbeitslose gehabt. Und ich habe das ja erlebt. Frau Nahles hat im Ausschuss gesagt, als Chefin der BA, dass sie im Moment auf Pump lebt. Dass sie auf Wirtschaftswachstum hofft. Niemand hat was gegen Wirtschaftswachstum. Ich bin in einem der gleichen Auffassung. Wir brauchen eine Reform der sozialen Sicherheitssysteme. Bei der Rente beginnen, ganz klar. Aber genauso in der Pflege, bei den Kassen. Warum haben wir so viele? Unbestritten. Die jetzige Attitüde der Sozialstaat, den können wir uns nicht mehr leisten. Das ist meines Erachtens falsch. Ich will nur einmal daran erinnern, dass der Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt vor 10 Jahren genauso hoch war wie heute, vor 15 Jahren genauso hoch war wie heute. Also der Anteil ist nicht anders geworden, der Haushalt ist insgesamt größer geworden.
Nichtsdestotrotz. Aber die Lage bei den Kommunen jetzt komplett außen vor.
Wenn ich die, bei den Kommunen haben Sie im Übrigen total recht. Ich finde, dass die Kommunen vielfach im Stich gelassen worden sind, in besonderer Weise natürlich die Hochverschuldeten, aber insgesamt alle. Da muss man mehr tun. Deswegen finde ich auch die 8,3 Milliarden aus dem Sondervermögen viel zu wenig, die an alle Länder gehen, dann noch Königsteiner Schlüssel, dann kriegen die Kommunen am Ende gar nichts mehr. Leider sind jetzt Erwartungen geschürt worden, die keinesfalls erfüllt werden können. Das ist so, da bin ich fest von überzeugt. Die Enttäuschungen werden riesig sein. Ich finde das allerdings mehr ein politisches Problem. Aber noch mal auf die Frage zurückzukommen. Wir nehmen jetzt mal die Rente, wenn wir nicht dort wirklich Reformschritte gehen, denn ich finde den Satz, der mal ja von einem CDU-Politiker gekommen ist, die Rente muss sicher sein, ja, den finde ich, der muss weiter unser Maßstab sein. Die gesetzliche Rente muss lebensstandardsicher sein. So, dazu gehört aber sehr viel. Das ist eine große Reform, eine ganz große Reform. Da können wir dann mit Sicherheit streiten, weil wir haben da unterschiedliche Sichten. Ich würde zum Beispiel, ich finde es unmöglich, dass wir als Abgeordnete nicht verpflichtet sind, einzuzahlen. Löst kein Problem der Finanzierung, ich weiß. Aber dass man mittelfristig darüber nachdenkt, dass die Beamten in die Systeme kommen. Dass man darüber nachdenkt, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben. Dass man selbstverständlich versicherungsfremde Leistungen, weil die Gesetzeslage so ist, aber da kann man natürlich auch mehr tun. Ich kann es auch ganz einfach sagen, der Blick in andere Länder.
Aber das ist jetzt nur das Thema, wie Sie zusätzlich Geld reinholen wollen.
Ja,
das ist nicht das Thema, was Sie bei den Ausgaben ändern.
Ja, wenn wir zum Beispiel den Vorschlag von Wirtschaftsministerin Reiche nehmen. Sie sagten ja gerade andere Länder. Dänemark hat gerade das Renteneintrittsalter auf 70 erhöht, ohne dass es dabei irgendwie größere Debatten gab. Können Sie sich sowas vorstellen zum Beispiel als Stellschrauben?
Nein, sehr geehrte Frau Kolster, in Frankreich wollte man um 2 Jahre erhöhen. Da ist bald die Revolution losgebrochen. Da sind wir bei 63. Deutschland hat schon eines der höchsten mit 67, wenn das mal durchgesetzt ist. Das dauert ja noch ein paar Jahre. Wir haben schon eine der höchsten Renteneintrittsalter. Eine Diskussion, Rente ab 70 ist sowas an absurd für die jetzige Finanzierung. Weil mal ganz theoretisch, wenn man es machen würde, ich bin voll dagegen, um das auch klar zu sagen, wenn man es machen würde, es würde Jahre dauern, bis man wirklich zu einer Entlastung kommt. Wir sind jetzt noch nicht bei Rente ab 67. Das dauert ja über Jahre, weil das immer über die Monate, das ist auch völlig in Ordnung. Ordnung. Das löst, das Renteneintrittsalter löst kein Problem. Ich will jetzt nicht darüber reden. Ich meine, Politiker, da gibt es ja einige, die auch noch mit weit über 70 aktiv sind und in anderen Bereichen auch. Das muss aber nicht der Maßstab sein. Wenn man eine Pflegefachfrau ist, dann hat man überhaupt nicht die Chance, in diese Größenordnung zu kommen. Deswegen ist die Debatte um das Renteneintrittsalter. Aber ich will das größer fassen. Die Debatte, wir können uns den Sozialstaat nicht leisten, die führt in die Irre. Wenn wir sehen, was wir ausgeben, zum Beispiel beim Verteidigungsetat, wir können nicht Sicherheit und Sozialstaat so gegeneinander aufwiegen, das geht schief. Denn wir haben jetzt schon eine Spaltung der Gesellschaft und ich will die nicht noch weiter befördern. Weil andere machen sich dann einen ganz schlanken Fuß und sagen, ja kein Wunder, und ja im sozialen Bereich, das sind nur die Ausländer. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben einen Reformstau, der ist über Jahre zugelassen worden, vieles ist mit Geld zugeschüttet worden und jetzt habe ich leider das Gefühl, dass das wieder passiert. Das ist meine Sorge. Die ich habe, denn ich sehe im Moment noch nirgendwo ernsthaft den Beginn von Reformen. Es gibt jetzt unheimlich viele Arbeitsgruppen, na Donnerwetter. Die Regierung hat mehr Arbeitsgruppen in der Zeit geschaffen, wo sie regiert, als sie je in irgendeiner Weise andere Dinge vorangebracht hat.
Wenn wir da an Reformen denken und auch an die Stellschrauben, die es gibt, zum Beispiel im Bereich Rente, was wäre es denn dann? Wenn es nicht zum Beispiel die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist.
Ich glaube, die Frage, wie man, welche Einnahmen man noch zusätzlich ins System holen kann, die ist am Ende begrenzt. Wir können nicht die Systeme sanieren, indem wir sagen, die und die und die, die zahlen alle noch ein. Das ist am Ende dann auch eine Milchmädchenrechnung. Ich kann jetzt sagen, so, die Beamten zahlen in die Rentenversicherung. Ich will da gar kein Tabu machen. Also Frau Baas hat Vorschläge gemacht, Frau Reiche. Wir nehmen das mal alles auf den Tisch. Dafür gibt es ja auch die Kommissionen. Und jetzt werden diese Dinge in Ruhe und sorgfältig betrachtet. Und ich würde jetzt gar keine Option schon mal im Vorhinein, weil ja alle mal alles aussortieren, das geht nicht, das geht nicht. Wir gucken es uns jetzt mal alles sachlich und nüchtern an. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt Beamte zusätzlich einzahlen lasse, ich kann das alles prüfen, finde das auch mit den Abgeordneten in Ordnung. Ich selber hätte damit überhaupt gar kein Problem. Sehr gut. Das Problem ist nur nachher, die Abgeordneten, auch die Beamten, erwerben ja dann auch Ansprüche gegen die Rentenversicherung. Ja. Eben klar. Das heißt, das ist ja keine einseitige. Ich habe ja dadurch nicht nur Einzahlungen, Herr Bartsch, sondern ich habe auch Ansprüche, dass die wieder Auszahlungen kriegen. Also letztendlich ist das ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, dass ich damit das Gesamtsystem sanieren kann. Das funktioniert nicht.
Also, dass das ein Eigentumstitel ist, entschuldigen Sie bitte, dass ein Eigentumstitel ist, ja klar. Aber bitte, es gehört auch dazu, dass man dann sagt, an der Spitze lassen wir es abflachen. Und das ist verfassungsrechtlich möglich. Wir haben das extra prüfen lassen. Nicht, dass es eine Höchstrente gibt, aber dass man abflachen lässt die Ansprüche, das ist sehr wohl möglich.
Ja, aber
und dann hat man, ich habe auch nicht gesagt, dass damit alle Probleme gelöst werden. Aber wir haben derzeit, und deswegen finde ich das mit den Kommissionen und wir schieben auch falsch. Es wird letztlich, wir sind jetzt beim Haushalt 26 und Sie haben in Ihrer Rede vor einer Woche ja schon gesagt, was jetzt alles in 25 ist. Das waren alles 26er Regelungen immerhin, aber da gibt es ein wenig, aber es ist natürlich viel zu wenig. Das wird in keiner Weise den Anspruch, den Sie ja haben. Wir müssen dahin kommen, dass wir unser Sozialsystem stabilisieren und auch unser Haushaltssystem stabilisieren. Das ist meines Erachtens nicht möglich und ich will einen Punkt noch mal deutlich sagen. Sind Sie wirklich der Auffassung, dass Verteidigung nicht aus dem Kernhaushalt finanziert werden muss? Ich finde die jetzige Situation, dass da Sondervermögen gebildet haben, absurd sondergleichen. Das ist eine elementare Aufgabe, selbstverständlich des Staates. Und er muss die Verteidigung aus dem Kernhaushalt bezahlen. Ja. Deswegen erst mal definieren, was wollen
da
wir.
Da sind wir einer Meinung, Herr Bartsch.
Oh, sehr gut, sagen Sie das bitte mal Ihrer Regierung.
Nur können wir das, ich sag mal, in der Phase, wo wir jetzt wirklich nachrüsten müssen. Wir müssen einfach jetzt Schulaufgaben nachholen, die wir über Jahre versäumt haben. Das können wir in dem Ausmaß, wie wir es jetzt müssen und in der kurzen Zeit nicht bewältigen aus dem normalen Haushalt. Aber ich gebe Ihnen recht, auf Dauer muss das wieder aus dem normalen Haushalt geleistet werden, ist selbstverständlich. Zweiter Punkt, klasse, dass Sie bei meiner Rede zugehört haben. Finde ich immer klasse, wenn da überhaupt noch einer zuhört und vor allen Dingen die Dinge da auch nachvollziehen.
Ich höre nicht bei allen zu, aber bei klugen
Schuhen. Finde ich klasse. Schönen Dank, gebe ich ganz zurück. Wir können immer bei der Sanierung der Systeme auch über Einnahmen nachdenken. Also ich will da gar kein Tabu machen, sagen, das oder das geht gar nicht. Wenn wir nachher gerechte und faire Regelungen finden, kann man das auch immer betrachten. Nur sagt, ist es Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die eben sagen, Äquivalenzprinzip, das, was ich bei der Rentenversicherung nachher rauskriege, muss dem entsprechen, was ich vorher eingezahlt habe oder auch umgekehrt. Wenn ich was einzahle und ich auch mehr einzahle, muss ich nachher mehr rauskriegen als andere, die weniger oder gar nichts eingezahlt haben. Das ist eben auch ein Grundprinzip der Gerechtigkeit. Und das hat das Verfassungsgericht eben klargezogen. Deswegen werde ich nur über diese Mechanismen, ich sag mal, die Sozialversicherung nicht sanieren können. Wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, wie wir, was die Ausgaben angeht, mit dem Geld umgehen. Und da müssen wir sehr präzise hingucken.
Ist das ein Teil von dem, was Sie Herbst der Reformen nennen? Und es hört sich so an, wenn Sie sagen, da haben wir jetzt eine Kommission gebildet und so weiter, dass das doch eine ganze Weile dauern wird, oder?
Ja, wir fangen aber jetzt an in dem Herbst der Reformen mit einigen Reformen. Zum Beispiel machen wir jetzt erstmal auf freiwilliger Basis die Aktivrente, wo wir den Leuten sagen, wenn ihr freiwillig länger arbeiten wollt, dann könnt ihr das tun. Bis zu 2000 Euro könnt ihr dann neben der Rente hinzuverdienen. Und das steuerfrei. Das ist ein Anreiz, dass gerade Fachkräfte, also wirklich gut qualifizierte Leute, wenn auch die Arbeitgeber das wollen, dass die länger im Geschäft bleiben, länger in der Beschäftigung bleiben und damit auch noch für zusätzliches Wachstum sorgen.
Aber das entlastet nicht die Rentenkasse?
Nein, das entlastet nicht die Rentenkasse, aber das ist zumindest mal ein Beitrag, das Wachstum zu beflügeln. Das Thema Fachkräftemangel, den wir ja trotzdem haben. Wir haben zwar Arbeitskräfte zur Verfügung, die sind aber häufig nicht geeignet für die Stellen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ja viele Hunderttausend offene Stellen, die wir aber nicht mit denen besetzen können, die da arbeitssuchend sind. So, also wir arbeiten schon in die richtige Richtung. Wir werden uns eine Regelung überlegen, wie wir Überstundenzuschläge steuerfrei stellen wollen. Wir wollen eine Teilzeitaufstockungsprämie, bei der wir Menschen mehr Anreiz geben wollen, von Teilzeit in die Vollzeitbeschäftigung zu gehen. Das alles wird auch Wirkungen haben, Stichwort Wirtschaftswachstum. Und am Ende brauchen wir, und das ist ja ganz entscheidend, nach 3 Jahren, wo wir im Grunde jetzt auf dem Trockenen liegen und permanent Stagnation oder sogar Rückgang haben. Wir brauchen jetzt dringend wieder Wachstum. Wachstum wird der Haupthebel sein, auch um die sozialen Systeme zu finanzieren. Wenn wir kein Wirtschaftswachstum mehr erreichen, dann werden wir überhaupt nicht mehr in der Lage sein, auch die Sozialversicherungen zu finanzieren. Die kriegen wir nur finanziert aus einer starken und wachsenden Wirtschaft heraus.
Ich will dem überhaupt nicht widersprechen. Nur ist das doch im Moment. Ich meine, wir beide können ja jetzt beschließen, nächstes Jahr haben wir 2% Wachstum. Schönen Dank. Ob wir das machen oder nicht, ist völlig für die Galerie. Das Problem ist doch, die Maßnahmen, die Sie schildern, da kann man über die Einzelnen sicherlich streiten oder auch sagen, dass sie gut sind. Zum Beispiel, dass man im Alter zuverdienen kann, steuerfrei. Das finde ich durchaus vernünftig vom Grundansatz.
Also Sie würden zustimmen als Linksfraktion, höre ich raus.
Es kommt natürlich auf die Gesetzesregelung, auch das will ich überhaupt nicht.
Die wird super sein, Herr Bartsch.
Wenn die super sein wird, dann werden wir zustimmen, Herr
Mittenberg. Also
wenn die ganz klasse ist, ist das wunderbar.
Ich nehme das schon mal mit.
Aber ich will trotzdem festhalten, doch nicht im Ernst wird das unsere Probleme lösen. Wissen Sie, ich nehme nur eine Zahl.
Na, wir haben wir haben den Investitionsbooster gemacht. Wir senken jetzt die Energiepreise, die Netzentgelte, die Gasspeicherumlage. Da haben wir eine ganze Menge an Bausteinen. Ich habe die kleineren jetzt genannt.
Ich sag Ihnen mal zwei,
die anderen haben wir ja schon beschlossen.
Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele, nur zwei Beispiele. Stromsteuer,
haben, wir schon im
Stromsteuer haben Sie gesagt, alle. Für alle wird gesenkt, steht im Koalitionsvertrag.
Gebe ich Ihnen sogar zu.
Stimmt nicht.
Das ist ein Schwachpunkt bei uns gewesen.
Erstens. Zweitens, Sie haben gesagt, das Deutschlandticket steht drin, 29. Im Jahre 29 gibt es eine Erhöhung. Jetzt wird erhöht. Steht auch im Koalitionsvertrag. Also es sind Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, der noch nicht so alt ist, die nicht eingehalten werden. Nein, nochmal. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen eine breitere Herangehensweise haben. Das, was Sie sagen, auch was Sie noch dazu, Investitionsbooster, das hat, wissen Sie, Olaf Scholz, was hat der alles für Dinger gehabt? Bazooka, Doppelwumms und wie nicht alles. Also ich sag mal, im Marketing ist das Kanzleramt gut. Ich möchte das an den Zahlen messen und ich sage Ihnen, das ist real. Ja. Wir haben das erste Mal über 3 Millionen Arbeitslose, in der Metallindustrie 4,5 Prozent weniger Aufträge im ersten Halbjahr. Das sind alles Wahrheiten. Ja. Und diese Wahrheiten müssen wir doch ernst nehmen.
Aber wir können drei Jahre Schrottpolitik der Ampel jetzt nicht in kürzester Zeit rückabwickeln. Das kriegen wir nicht geregelt. Also wir müssen jetzt schon länger ausholen, um wieder in einen Aufschwung zu kommen.
Ich bin sehr dafür für Aufschwung. Das ist nicht der Punkt. Lassen Sie mich aber diesen einen Punkt sagen, dass jetzt die Ampel, das geht mir auch so, die drei Jahre Ampel wirklich für alles herhalten müssen. Also ehrlich gesagt, wie viele Jahre haben Sie in den letzten 20 Jahren regiert und tragen Verantwortung für das Ergebnis jetzt? Die Ampel drei Jahre, da kann man viel kritisieren, da sind wir uns vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle einig. Aber insgesamt ist doch für die Situation, die Sie beschrieben haben, und ich könnte jetzt das Thema Verteidigung, wer die Wehrpflicht abgeschafft hat, und das ist alles die Union gewesen. Und ich finde, dass wir da brauchen wir auch von Ihrer Seite ein klein wenig mehr Bescheidenheit, um dann zu sagen, was ist der Ausgangspunkt? Und der Ausgangspunkt, da sind wir uns einig, der ist aktuell katastrophal. Und da braucht es wirklich dringende Strukturreform. Und ich finde, dass die Weichenstellung im Haushalt deshalb falsch ist, weil es diese Schieflage gibt.
Aber
Verteidigung und Soziales.
Jetzt müssen wir zurück zum Punkt. Ja. Also erstens mal hat die Ampel tatsächlich eine Menge Mist gemacht. Die hat beim Thema Energiepreise die Preise martialisch mit hochgetrieben. Nicht nur, weil das Gas weggefallen ist, sondern auch durch die Abschaltung der Kernkraftwerke. Dann hat Robert Habeck gesagt, ich will hier die Wärmepumpen nach vorne bringen. Er hat es erreicht, durch dieses chaotische Heizungsgesetz den Wärmepumpenabsatz auf ein Drittel zu reduzieren. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Diese ständigen Debatten über Steuererhöhungen, was man alles machen kann. Erst war Habeck für Steuererhöhung, am Ende seiner Zeit war er für Steuerabsenkung. Das ging hin und her. Habeck hat gesagt, ich will 30 bis 40 Gaskraftwerke bauen. Das wäre sogar richtig gewesen. Katharina Reiche macht es jetzt, weil wir die redundante Energie brauchen. Da hat er mal einmal eine gute Idee gehabt, da hat seine eigene Partei ihn ausgebremst. Ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde die Ampelpolitik...
Aber jetzt sind wir ja bei einer neueren Diskussion.
Ja, ich spaß mehr. Teilweise würde ich zustimmen, teilweise nicht.
Bei einer Diskussion um Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer und so weiter.
Genau.
Welche wollen Sie da erhöhen?
Ich will da gar nichts erhöhen. Wir müssen im Gegenteil, also eins müssen wir jetzt mal grundsätzlich verstehen. Und deswegen, von mir aus können wir den Begriff Investitionsbooster schieben wir mal an die Seite. Ich brauche auch keine Bazookas. Wir haben Sonderabschreibungen gemacht, damit Unternehmen jetzt sehr schnell, wenn sie investieren, ihre Liquidität wieder zurückbekommen, weil sie dann schneller abschreiben können, ihre Güter, in die sie investieren. Zweiter Punkt, wir haben die Körperschaftssteuer. Das ist die Steuer für Unternehmen.
Wann bitte?
Die haben wir ab 28, etwas spät, aber trotzdem ist das Signal wichtig.
1%,
also nicht 1%, sondern 5%-Punkte sind es hintereinander. Eine 5%ige Steuerermäßigung,
lieber Herr Mittelberg, das stimmt doch, oder nicht?
Das ist eine Unternehmenssteuerreform, die so kräftig ist wie die letzte Steuerreform in diesem Bereich, die wir 2007 hatten. So, dann habe ich Ihnen gesagt, wir senken jetzt die Energiepreise. Ganz wichtiges Thema, weil wir mit den Energiepreisen bei weitem nicht mehr wettbewerbsfähig sind in Europa. Mhm. Wir müssten sogar noch viel mehr in dem Bereich tun. Wir haben aber erstmal die Netzentgelte jetzt entsenkt, die Stromsteuer nicht für alle, da gebe ich Ihnen den Punkt zu. Die Gasspeicherumlage fällt weg. Mhm. Trotzdem wird damit eine Familie im Jahr um bis zu 100 Euro entlastet. Für die Unternehmen bringt es sogar in der Relation noch mehr. Und das machen wir auch ganz ziel. Kann man immer sagen, es ist ungerecht, müssen die Leute mehr. Wir wollen jetzt ganz gezielt die Unternehmen entlasten, damit die Unternehmen wieder in Deutschland investieren und damit die Arbeitsplätze sichern. Darum geht es uns doch.
Das
und wir machen jetzt das 500 Milliarden Investitionen. Ich muss da noch zwei, drei Sätze sagen können. Ja. Ich glaube, Herr Bartschell ist irgendwie 3,5 Stunden gesprochen. Also muss ich
das ist aber nur gefühlt. Ich denke, es ist andersrum.
Dann bin ich auch noch mal
mit
dran.
Den 500 Milliarden schaffen wir auch zusätzlich noch die Grundlage für private Investitionen. Wir brauchen jetzt dringend wieder Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ich investiere wieder in Deutschland. Wir haben im Moment haufenweise Unternehmen, die uns sagen, in Deutschland mache ich das nicht mehr, weil die Steuern sind zu hoch, die Energiepreise zu hoch, die Bürokratie viel zu viel. Ich mache es nicht mehr in Deutschland. Und ich sage, es ist nicht an allem die Ampel schuld. Es sind auch vorher Fehler gemacht worden, ganz klar. Wir müssen aber feststellen, unser Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn die Leute loslaufen heute in der Welt und sagen, wo in der Welt investiere ich, dann ist Europa und leider auch Deutschland mittlerweile auf der Liste ganz weit hinten. Wir müssen wieder attraktiver werden für Investitionen. Das ist der Schlüssel, um unsere Arbeitsplätze hier zu sichern. Und an dem Thema arbeiten wir. Da haben wir schon einiges gemacht und wir werden weitere Schritte dafür tun, damit wir endlich wieder zu Wachstums kommen.
Mittelberg, Sie haben aber jetzt viel von Entlastung gesprochen. Entlastung heißt ja, Das sind weniger Einnahmen für den Staat am Ende. Gleichzeitig ist die Schuldenquote ordentlich nach oben gegangen. Wie will man das im Endeffekt dann ausgleichen? Irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Wir also haben doch jetzt ja tatsächlich
Erbschaftssteuer, doch Spitzensteuer.
Nein, wir haben über Kredit jetzt zusätzliche Mittel mobilisiert. Das wird auf Dauer nicht möglich sein. Aber jetzt investieren wir ja, damit wir Wachstum haben und dann höhere Erträge und dann mehr Steuereinnahmen. Und dann müssen wir die Dinge wieder in Ausgleich bringen. Aber wir müssen jetzt mal vorübergehend tatsächlich mehr in die Verschuldung gehen. Dafür haben wir uns eben bewusst entschieden. Das ist auch kein Weg, der ist frei von Risiken, weil am Ende müssen wir am anderen Ufer ankommen, müssen dann tatsächlich mehr Wachstum erreicht haben. So, eine andere Frage ist, wenn wir jetzt eine Reformdiskussion führen, wo wir auch, im sozialen Bereich jedenfalls mal gucken müssen, setzen wir die Mittel da wirklich alle gezielt ein, dann finde ich es auch fair, wenn man nachher ein Reformpaket schnürt in dieser Koalition aus CDU, CSU und SPD, bei der natürlich zum Schluss auch alle gesellschaftlichen Gruppen ihren Beitrag leisten. So, und dabei kann man dann die Frage aufwerfen, geht es in diesem oder in jedem Bereich wirklich hinlänglich gerecht zu? Bei dem Thema Erbschaftssteuer werden wir demnächst ein Urteil bekommen vom Bundesverfassungsgericht, das sich mit bestimmten Regelungen auseinandersetzen wird, was die Verschonung von Vermögen angeht, die da übergeht. Und da werden wir aus dem Urteil die nötigen Konsequenzen ziehen. Aber der entscheidende Punkt ist, am Ende müssen wir, glaube ich, ein Paket zusammenbringen, ein Reformpaket, das alle gesellschaftlichen Gruppen adressiert. Und wenn es auch darum geht, dass auch Abgeordnete da beispielsweise einen Beitrag leisten können, Stichwort Rentenversicherung, dann müssen wir auch so einen Punkt mit einbeziehen.
Ich finde...
Ich brauche gar keine Frage stellen, Sie haben...
Ich muss dazu ja was sagen, weil also das hört sich
ja
so an...
Sie können ja auch mal fragen, Herr Bartsch,
dann hätte ich mehr Antwortzeit. Das hört sich so an, als wenn andere kein Wachstum wollen. Das ist doch Unsinn. Ich glaube nur, dass wenn, so wie Sie das sagen, und wir sagen, aber Sie sagen auch...
Wie wollen Sie denn an Wachstum rankommen,
Herr Bartsch? Lassen Sie mich doch ganz kurz. Und Sie sagen aber, was wirklich, whatever it takes bei Rüstung, das bleibt halt. Völlig egal, was passiert. Ich glaube, das werden Sie im Übrigen nicht durchhalten. Und jetzt sagen Sie, okay, die 4 Jahre machen wir das und dann hoffen wir auf Wachstum. Natürlich gibt es Wachstum, wenn ich so viel auch in Leopard und in Bomber und was weiß ich. Natürlich gibt es da Wachstum. Irgendwer schraubt das zusammen. Aber das ist natürlich kein dauerhaftes Wachstum, weil Sie damit keine Werte schöpfen. Und Sie haben recht, was den Standort betrifft. Energiepreise ist ein total zentraler Punkt. Aber ist es natürlich nicht nur. Unser Standortvorteil sind eben auch gut ausgebildete Beschäftigte. Das waren diejenigen, die Wachstum in Deutschland viele Jahre ermöglicht haben. Und das stellen wir jetzt in Frage. Wir sorgen dafür leider mit den Entscheidungen auch zum Haushalt, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Wenn Sie jetzt heute hier sagen, das wäre mal eine klare Aussage, Sie sagen ja keine Steuererhöhung. Sie schließen aus, dass in dieser Legislaturperiode die Mehrwertsteuer, über die wurde bisher noch nicht offiziell erhöht wird. Das wäre total wichtig, weil Mehrwertsteuer ist das Einfachste, was Regierende machen können. Die nehmen 1% mehr, dann gibt es 20 Milliarden mehr und am besten sogar 2%, dann haben wir viele Probleme gelöst. Das wäre mal eine Maßnahme, zu sagen, das machen wir nicht. Das hatten wir alles schon mal. Das hatten wir schon mal, wo vor der Wahl 2 und 0 gesagt worden ist und dann waren es 3. Das wäre mal ein Punkt, weil ich glaube, das andere werden Sie nicht durchhalten bei der Erbschaftssteuer. Schauen Sie, Sie wissen wie ich, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, alle nehmen viel, viel mehr bei der Erbschaftssteuer ein. Ich bin nicht dafür, dass Arbeitsplätze gefährdet werden. Aber wir müssen diesen Wahnsinn, dass es mehr Milliardäre gibt, dass es immer mehr Vermögensmillionäre gibt, das löst das Haushaltsproblem niemals abschließend. Aber es ist für das Gerechtigkeitsempfinden. Und ich komme aus Vorpommern, aus einer vergleichsweise ärmeren Gegend. Da brauchen wir das so dringend, dass es nicht so ist. Wir haben Abschreibung. Fragen Sie mal die Unternehmen bei uns. Sie haben ja mit der Abschreibungsregelung, wen treffen Sie damit? Doch nicht die Kleinen und Mittleren. Die können das gar nicht. Wie wollen die das abschreiben, die Möglichkeit, die Sie geschaffen haben?
Sie können genauso jede Investition abschreiben wie große und Unternehmen.
Lieber Herr Mittelberg, Sie wissen, wie
für jeden.
Ich weiß, aber Sie wissen, wie viel die investieren und wie viel bei diesen Summen herauskommen, bei Kleinen und Mittleren. Das ist klassisch für super große Unternehmen. Und deswegen waren die auch alle im Kanzleramt bei Herrn Merz. Und die Großen, die können ordentlich abschreiben. Für die ist das ein Pluspunkt. Aber das hat nichts. Wir müssen Nachfrage im Land gerieren. Das hat etwas damit zu tun, dass wir ordentliche Tarife brauchen. Das hat etwas damit zu tun, dass zum Beispiel ja ja nicht umsonst, haben die Sozialdemokraten.
Das funktioniert doch nicht. Dann haben Sie so eine interne Kreislaufwirtschaft. Damit kriegen Sie doch ein Land, das mindestens mal zur Hälfte seiner, ich sag mal, seines Bruttosozialprodukts am Export hängt, kriegen Sie doch damit nicht saniert.
Nein, aber
Sie kriegen
unsere Produkte müssen doch exportfähig sein. Das ist doch jetzt entscheidend.
Sie kriegen doch Deutschland nur wieder voran, wenn wir im internationalen Kontext wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wenn Sie was in Deutschland produzieren, müssen Sie von der Qualität und vom Preis her am Ende wettbewerbsfähig sein mit anderen Adressen in der Welt. Und das ist das Problem, dass wir das im Moment nicht mehr sind.
Warum darf ich noch mal ganz kurz trotzdem auf die Erbschaftssteuer zurückkommen? Weil ich hörte da bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie da gegebenenfalls
auch...
Ihr Kollege Spahn hat da ja schon Vorschläge gemacht.
Ja, der hat da gar keine Vorschläge gemacht. Nein. Der hat sich nur zur Vermögensverteilung im Land geäußert und findet die Bemerkung von Jens Spahn auch völlig in Ordnung.
Richtig.
Nur die Frage ist, was man dann macht. Ich hab ja jetzt schon gesagt, die Erbschaftssteuer wird irgendwann auf der Agenda sein, schon durch das Urteil des Verfassungsgerichts. Ich halte aber, um es auch noch mal zu sagen, ich habe es eingangs der Sendung schon gesagt, pauschale Steuererhöhung für ein falsches Signal. Wenn wir jetzt Steuersätze, in welchem Bereich
auch immer...
Wer will denn
pauschale Steuererhöhung? Ja, kein Mensch.
Es gibt genug, die das fordern. Darum geht es nicht. Und ich will bei der Erbschaftssteuer mal sagen, man kann da über diesen oder jenen Punkt sicherlich diskutieren unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Das mal klar gesagt. Aber wir müssen einen Punkt bedenken. Wenn wir Familienunternehmen haben, und um die geht es ja, in Familienhand, die dann übergeben werden in einer Erbsituation, dann müssen sie, wenn sie dann Erbschaftssteuer zahlen, 3, 4, 5 Jahresgewinne bezahlen, um die Erbschaftssteuerschuld zu finanzieren. Diese Familienunternehmen stehen aber im Wettbewerb im eigenen Land, aber auch international mit großen Kapitalgesellschaften, mit Aktiengesellschaften, die diesen Erbfall, diese Erbsituation nie haben. Diese großen juristischen Gesellschaften haben einen solchen Erbfall gar nicht. Diese Familiengesellschaften, die übrigens den Standort Deutschland auszeichnen, wir haben hier so viele Familienunternehmen, wie es woanders auf der Welt wahrscheinlich kaum welche gibt, die haben dieses Sonderproblem, dass da eine Erbsituation eintritt und dass sie dann über mehrere Jahre im Grunde genommen nicht genug Geld haben, um wirklich zu investieren. Damit stellen wir sie im Wettbewerb schlechter als diese großen Aktiengesellschaften, mit denen die auch weltweit konkurrieren. So, und das ist der Punkt, ich sage das mal ganz sachlich, den Sie bedenken müssen, wenn Sie das Erbschaftssteuerrecht konfigurieren. Da geht es nicht um die Frage, da sind jetzt irgendwie ganz Reiche, können Sie sagen, boah, die sind wahnsinnig reich, aber wenn ich die jetzt dazu zwinge, dass sie im Ernstfall ihr Unternehmen zerschlagen, in großen Teilen verkaufen müssen, oder dass ich sie im Wettbewerb dann so viel schlechter stelle, dann beschädigen sie am Ende diese Unternehmen, den Wirtschaftsstandort und sie machen zum Schluss die Arbeitsplätze in diesen Unternehmen kaputt. Das ist doch der Punkt, um den es geht. Also müssen wir immer bedenken, auch wenn wir uns das nachher ansehen und das Urteil liegt auf dem Tisch, kriegen wir es wieder so geregelt, dass wir, ich sag mal, eine vernünftige Regelung hinkriegen, bei der wir dieser besonderen Situation der Familienunternehmen gerecht werden und trotzdem, und das will ich auch klar sagen, zu einer gerechten Erbschaftssteuer kommen. Jeder, der leistungsfähig ist und der ein, ich sag mal, größeres Erbe antritt, der muss daraus auch seinen Beitrag für das große Ganze leisten. Das meinte ich damit, dass ich gesagt habe, wenn wir ein Reformpaket schnüren, dann müssen alle Beteiligten am Ende ihren Beitrag leisten und in jedem Fall auch die, die besonders leistungsfähig sind.
Herr Bartsch, also, wir sind schon fast am Ende der Sendung, deshalb muss ich Ihnen noch... Sie haben zur Erbschaftssteuer auch schon gesagt.
Ja, leider eines nicht, weil das unterstellt ja so ein bisschen, wir wollen die Familienunternehmen kaputt machen, natürlich nicht. Aber schauen Sie, Herr Mittelberg, es kann doch nicht sein, in Deutschland ist der jüngste Milliardär 19. Der hat bestimmt unheimlich gearbeitet. Das ist alles Quatsch. Ich will diejenigen belasten, die über hohe Finanzvermögen verfügen. Wir müssen natürlich bei Unternehmen schauen, dass sie, wenn sie Arbeitsplätze erhalten, dass wir dort einen anderen Ansatz finden. Das ist doch alles unbestritten. Aber zu sagen, das ist jetzt alles schon okay, das ist mein Problem. Das darf nicht sein.
Und
viele Milliardäre in diesem Land zahlen keinen Cent. Das ist das Riesenproblem.
Komme ich jetzt zu meiner Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Okay.
Das fällt mir schwer, wie Sie wissen.
Ja, wenn man sich den Etat 26 anguckt, hat der den Impuls, Deutschland in eine Wachstumsphase zu bringen und auch sicherer zu machen?
Ich glaube, dass es ein leichtes Wachstum geben wird, aber das, was Sie fragen, kann man klar mit Nein beantworten.
Mhm. Herr Mittelberg, ist das der richtige Impuls im Haushalt 26?
Ja, das ist der richtige Schritt, aber es müssen noch mehrere weitere Schritte folgen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Diskussion. Das wird diese Woche im Bundestag dann auch noch mal zu verfolgen sein, auch bei Phoenix zu verfolgen sein. Dort werden Sie wieder aufeinandertreffen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Phoenix unter den Linden. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.